Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Sie waren sich bei einer Fortbildung im Allgäu begegnet. Beim Abendessen saßen sie nebeneinander und aus einem Smalltalk, wie findest du denn den und seine Ansichten und was hast du dir dabei gedacht? Da war ein Gespräch über den Glauben geworden. Betest du nicht, wenn du Fragen und Probleme hast, hatte ihn seine Gesprächspartnerin gefragt. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs fielen dann Sätze wie, du hast gesagt, dass du Christ bist, dann ist Jesus also dein Erlöser? Solche Äußerungen machten ihn neugierig. Vieles im Leben seiner Gesprächspartnerin hatte einen Bezug zur Bibel. Und einmal, die ganze Fortbildung dauerte eine Woche, sagte sie, ich bin umgekehrt zu Jesus, zu 100%. Ich bin Christ. Das kam alles nicht so wie Werbung oder Beeinflussung rüber, sondern es passte zu ihrem Leben. Und genau das ließ ihn unruhig werden. Wenn er den Eindruck gehabt hätte, dass ihn da jemand überreden wollte, dann wäre das alles viel leichter gewesen. Aber so war es ganz natürlich. Und er fragte sich, wo lag der Unterschied zu seiner bisherigen Haltung, die er durchaus als gläubig eingeschätzt hätte? Und warum spielte ausgerechnet Jesus bei ihr eine so wichtige Rolle? Diese Gespräche wurden zu einem wichtigen Anstoß, dass er selbst kurz darauf eine Umkehr vollzog und die 100%ige Beziehung zu Jesus suchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn Sie von solchen Erlebnissen hören. Ich bekomme dabei immer eine Sehnsucht. Bekomme die Sehnsucht, dass sowas auch in meinem Umfeld passiert. Dass Worte, Gespräche so ins Schwarze treffen. In der Bibel finden wir dafür einen Begriff. In der Bibel wird sowas, besonders im Neuen Testament, Prophetie genannt oder Weissagung. Im Griechischen steht da prophetisch reden. Und im ersten Korintherbrief lesen wir, was Paulus darüber schreibt. Unser Text für diesen Sonntag steht im 14. Kapitel des ersten Korintherbriefs, in den Versen 1 bis 12 und 23 bis 25. Paulus schreibt, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre. Ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr. Wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein und der Redende für mich ein Fremder. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Prophetie, Weissagung. Wir können die erste Folie bloß mal die Überschrift nehmen. Das ist also ein Geschenk von Gott, so sagt es Paulus. Ein Geschenk von Gott, dass Worte andere Menschen ansprechen. Dass Worte anderen Menschen einen Begriff von Gottes Willen und von seiner Liebe vermitteln und dass diese Worte am Ende auch zu Veränderungen im Leben führen. Prophetisch reden hat wenig so mit Voraussagen zu tun, womit man es allgemein ganz schnell in Verbindung bringt. Prophetie oder wie gesagt Weissagung, mit beiden deutschen Worten wird dieses gleiche griechische Wort übersetzt und genannt, hat auch nichts mit der berühmten Glaskugel zu tun. Die Propheten des Alten Testaments sagten den Willen Gottes in jeweils konkrete politische und wirtschaftliche Situationen des Landes Israel. Sie erinnerten mit ihrer Prophetie die Mächtigen an ihre Verantwortung. Sie sprachen ins Gewissen, sie sprachen ins Herz. Um die Zukunft ging es dabei hauptsächlich insoweit, dass eben alles Handeln auch Konsequenzen nach sich zieht, Folgen hat. Das Handeln ohne Gott hat die Folge, dass wir ohne ihn sind, und das Handeln nach seinem Willen, das Hören auf sein Wort, hat die Folge, dass Gott im Leben dabei ist. Paulus ermutigt nun in seinem Brief sehr dazu, um dieses Geschenk der Prophetie, der Weissagung zu bitten. Seine Worte folgen einem Briefabschnitt, in dem er klar macht, dass alle von Gott geschenkten Gaben in der Gemeinde benötigt werden. Alles soll zum Bau der Gemeinde wirksam werden. Da gibt es keine Abstufung und kein Ranking. Alles ist dazu geschenkt, dass Menschen zu Gott finden, dass sie in ihrem Glauben gestärkt werden, dass sie fröhlich im Alltag ihren Glauben leben können und andere etwas davon spüren. Das heißt im Umkehrschluss, wenn alle Gaben geschenkt sind zum Bau der Gemeinde, dass dann die Gemeinde für Christen oberste Priorität hat. Sie ist eben nicht bloß eine Freizeitbeschäftigung, der eine segelt eben und der andere geht in die Gemeinde, sondern sie ist die oberste, das Wichtigste für Menschen, die Gott folgen. Kein Hobby, sondern etwas, was einen 100% ausfüllt. Es ist Gottes vordringliches Anliegen, dass die Gemeinde gebaut wird, dass sie Menschen erreicht. Es ist sein wichtigstes Anliegen, dass durch die Gemeinde Gott selber sichtbar wird in dieser Welt und dass sein Wille sich durchsetzt, wenigstens dort, wo wir etwas zu sagen und zu entscheiden haben. Diesem Ziel soll alle Kraft gewidmet sein. Eine der ersten Bitten in dem Gebet, das Jesus seinen Nachfolgern ans Herz legt, heißt: Dein Reich komme. Genau darum geht's. Das ist wichtig. Dein Reich komme. Ein großes Ziel. Große Ziele haben es manchmal an sich, dass sie sich verselbstständigen. Dass irgendwann zu ihrer Erreichung jedes Mittel recht ist, dass Menschen fanatisch werden. Und deshalb kommt Paulus gleich dazu, dass der größte Einsatz für Gottes Sache ins Leere geht, wenn er ohne Liebe geschieht. An das Kapitel über die Gaben und den Einsatz in der Gemeinde schließt sich die viel zitierte Abhandlung über die Liebe als größtes Gottesgeschenk an. Auf vielen Hochzeiten zitiert, aber eigentlich im Zusammenhang der Gemeinde geschrieben. Das Größte ist die Liebe. Und daran nun wieder schließt sich unmittelbar unser Text an, wo es heißt: Strebt nach der Liebe, indem ihr die Geschenke nutzt, die Gott gibt, vor allen Dingen weissagt. Dazu ist nun gar kein großes Pathos nötig, kein Rednerpult, kein Tiefluft holen oder ans Glas klopfen. Weissagen sind Worte oder prophetisch reden sind Worte, Äußerungen des Glaubens, die Gottes Wort mit unserem Alltag schlicht in Verbindung bringen. Bei Prophetie geht es um Worte, die die Schrift, die Bibel mit unseren Erfolgen und Niederlagen verknüpfen. Eben wie bei dem eingangs geschilderten Seminar, diese Gespräche. Oder wie es Kelly Clark erlebte, die 2019 ihre Profikarriere als Snowboarderin beendete. Davor hatte sie bei 3 Olympischen Spielen auf dem Treppchen gestanden, einmal Gold und 2-mal Bronze für die Vereinigten Staaten gewonnen. Sie ist eines Tages einfach nur dabei, wie eine andere Sportlerin einer Kollegin, die gerade aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist, sagt: Ach du, mach dir nichts draus, das macht nichts, Gott liebt dich trotzdem. Sie war selber gar nicht angesprochen und doch war sie es in diesem Moment. Rückblickend erzählt sie: Von dem Moment an, als ich das mitkriegte, da ließ mich die Frage nicht los, wenn Gott diese Sportlerin liebt, liebt er dann auch mich? Sie begann in der Bibel zu lesen, die die Gideons im Hotelzimmer ausgelegt hatten. Und weil sie dabei nur Bahnhof verstand, lud sie die Kollegin, die den tröstenden Satz gesagt hatte, auf ihr Zimmer ein. Das Gespräch hat mich so aufgewühlt, dass ich gar nicht mehr anders konnte, als Jesus in mein Leben aufzunehmen, erzählt sie später. Und heute gibt sie das auf vielen Jugendveranstaltungen anderen weiter und ergänzt: Zu Jesus und seiner Gemeinde zu finden, ist das Beste, was mir je passiert ist. Es ist die beste Wahl, die ich je getroffen habe. Paulus vergleicht in unserem Text nun das prophetisch Reden, das Weissagen, mit einer in Korinth sehr populären Gabe des Geistes, mit dem Gebet in unbekannten Lauten. Viele nennen es Sprachengebet, wobei dabei häufig gar keine bekannten Fremdsprachen im Spiel sind. Bis heute erleben Christen bei so einem Gebet eine tiefe, innige Beziehung zu Gott, ein ganz ungehindertes Sprechen und Ausdrücken. Sie werden dadurch in ihrem Glauben sehr gestärkt. So berichten sie es immer wieder. Und das ist völlig in Ordnung. Es ist Ausdruck einer sehr intimen und innigen Beziehung. So wie zwei Liebende, wenn sie das Miteinander genießen, ihre Erregung und das Einssein auch in nicht verständlichen Lauten ausdrücken können. So passiert es auch in diesem Gebet. Und Paulus sagt: Gebraucht es, aber gebraucht alles am richtigen Ort. So wie die intimen Stunden eines Paares nicht für die Öffentlichkeit sind, so auch dieses Gebet nicht in erster Linie für die Gemeinde. Dort gehört Weissagung hin, klare, verständliche Worte, die auch bei anderen ankommen können. Nur mal so ganz nebenbei: Wie viel Auseinandersetzung, wie viel Trennung in der Gemeinde hätte vermieden werden können, wenn dieser Rat von Paulus immer beachtet worden wäre. 1909 haben zum Beispiel führende und echt fromme Leute die Liste der Unterzeichner, die ist schon irgendwie auch bedrückend, weil das alles sehr gesegnete Leute auch waren, echt fromme Leute in Deutschland den Gebrauch des Sprachen- oder Zungengebets in Pfingstkirchen zu einem Ausdruck von Spiritismus erklärt. Und das hat bis heute zu einem Bruch geführt, der noch nicht ganz überwunden ist. Oft waren eben Christen so begeistert von dem, was Gott ihnen schenkte, dass sie nicht danach fragten, wie der liebevolle Gebrauch aussieht, was es mit anderen macht, wenn sie ihre Beziehung zu Gott so ausleben. Unser Leben mit Gott soll andere Menschen ansprechen, soll sie ermutigen zu Glauben und zur Umkehr. Und so wächst Gemeinde. Damit wird allerdings der Text auch unabhängig vom Sprachengebet oder, wie das Fremdwort heißt, Glossolalie, auch unabhängig davon höchst aktuell. Wir alle haben ja liebgewordene Formen des Lebens mit Gott. Das fängt schon bei der Form des Gottesdienstes, auch bei der Liturgie oder beim Gebrauch von bestimmten Bibelübersetzungen an. Wir haben uns persönlich an alte Gesänge und geflügelte Bibelworte der Luther-Übersetzung gewöhnt und die haben uns oft genug ja auch wirklich gestärkt. Aber wie wirkt das alles auf Menschen, die unseren Hintergrund nicht haben, die schon aus einer anderen Generation stammen? Was soll der alte Herr davon halten, wenn ihm gesagt wird, dass er bei Jesus jünger werden soll? Oder die Konfirmanden, die sich fragen, warum es extra ein Gebot gibt, in dem die Fälschung beim Schulzeugnis untersagt wird. Ebenso nahe, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ne? Ebenso nahe liegt die Frage, wo beim Herrn Zebaoth denn die Frau Zebaoth bleibt. Und dann wäre da noch der Junge, der nach dem Abendgebet mit der Mutter laut aufheult, ich will aber kein Pferd werden. Immer betest du mit mir, lieber Vater im Himmel mein, lass mich dir ein Fohlen sein. Paulus nennt sowas in seinem Brief tatsächlich barbarisch. Die Leute in Korinth und ihre Zeitgenossen bezeichneten damals nämlich Ausländer, die weder das gebildete Griechisch noch das Latein der Römer sprachen, als Barbaren. Alles Fremde waren Barbaren. Unter diesem Begriff wurde alles Unverständliche subsumiert. Und als Paulus dieses Beispiel anwendet und hier schreibt, wie wäre das denn, wenn ich zu euch komme und unverständlich rede, da schreibt er zweimal wortwörtlich, das wäre barbarisch. Paulus stellt sich vor, dass in die Gemeindeversammlung Unkundige, das heißt Menschen, die überhaupt keinen Schimmer vom Evangelium und der damit verbundenen Geschichte haben, oder Ungläubige, das sind wieder Menschen, die durchaus schon mal in der Gemeinde gelebt haben, die vielleicht auch als Christen angefangen haben, aber sich bewusst dann dagegen entschieden haben. Also wenn so einer kommt, der den Hintergrund gar nicht hat oder der schon mal bewusst Nein gesagt hat, wenn die dann eine Gemeinde erleben, die das Unverständliche lebt, dann werden ihnen doch letztlich die Zugänge verbaut. Sie müssen zu dem Schluss kommen, zwar ganz nett, aber leicht irre. Aber sie sollen doch erreicht werden. Mit dem, was das Evangelium ausmacht und was oft unter ganz viel Moral ja verborgen liegt. Da brauchen wir die nächste Folie. Sie sollen erreicht werden. Paulus schreibt es hier ausdrücklich. Erbauung, Ermahnung und Trost. Und das, was da oft verborgen liegt, das heißt ja, dass ich entdecke, ich habe mein Leben nicht in der Hand. Ich kann es auch durch gute Leistungen nicht sichern. Weder vor allen anderen noch vor Gott. Ich bin angewiesen auf ihn. Und ich habe das oft genug ausgeblendet. Die Bibel sagt dazu Sünde. Gott ausblenden, sich nicht klar machen, dass ich ihn brauche, dass ich von ihm abhänge, dass ich nicht der Herr meines Lebens bin. Und sie sollen erfahren, dass sie in dieser Situation umkehren und neu anfangen können. Dass Gott uns ruft in seine Gemeinschaft und in den Dienst an der Welt. Das ist Aufbau, Ermahnung und Zuspruch. Entdecken, mein Leben liegt in Gottes Hand, jeder Tag ist ein Geschenk von ihm. Und immer wenn ich denke, ich bin ja mein eigener Herr, dann war ich auf dem Holzweg und dann kann ich mit ihm neu beginnen. Befleißigt euch der geistlichen Gaben, bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung, so heißt es ganz am Anfang unseres Textes. Am meisten, dass ihr weissagt, dass ihr prophetisch redet, so schreibt Paulus. Aber wie funktioniert das nun? Man kann es nicht studieren, dass das Wort Gottes ins Schwarze trifft. Aber es kann durchaus helfen, wenn ich die Bibel regelmäßig lese, darüber mit anderen spreche, sie im besten Sinne studiere und auch lebe, sodass sie immer mehr zum Teil meines Lebens, meiner Lebensäußerung wird. Es ist einem Menschen anzumerken, ob Gottes Wort ganz natürlich zu seinem Alltag gehört oder eben mal in feierlichen Stunden hervorgeholt wird. Und dann kann ich vor allen Dingen darum bitten. Bitten um das Geschenk Gottes, dass er mir seinen Geist gibt. Mir geht dabei immer wieder der Klassiker vom Liedermacher Manfred Siebald durch den Kopf. Gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich für jeden von dir reden. Gib mir genug davon. Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir. Wunden zu finden und zu verbinden, gib mir die Worte dafür. Besser kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. Und wir als Christen müssen uns halt immer wieder entscheiden und durchringen, nein, nicht das eigene Wohlfühlen steht im Vordergrund. Daran wird es Jesus schon nicht mangeln lassen, wenn wir ihm folgen. Wir sind aber da für diese Welt. Der Gottesdienst ist das Atemholen, um dann wieder im Einsatz zu sein. In Liebe gebrauchen, was diese Welt, was Königshofen nötig hat. Was mich selber stärkt, darf ich ihm überlassen und dafür darüber nachdenken, was andere stärkt. Der berühmte Theologe Manfred Tillicke hat es Predigern mal ins Stammbuch geschrieben. Du musst auch für die predigen, die noch nicht da sind. Und das bedeutet für die Gemeinde, ihr müsst auch die im Blick haben, die noch gar nicht da sind. Ihr müsst die im Blick haben, die um euch herum leben. Und nicht bloß die, die in der Kartei stehen. Und der legendäre bayerische Bischof Hermann Betzel hat mal gemahnt, im Himmel darfst du mal nicht allein ankommen. Du musst viele mitbringen. Am Dienstag beginnt hier in Görlitz Jesus House. Falco hat es vorhin schon angesagt. Eine Woche für junge Leute, in der sie Jesus kennen und lieben lernen sollen. Da ist Prophetie ohne Ende gefragt. Sie sollen nicht angepredigt werden. Beim Lesen der Schrift, beim Beschäftigen in kleinen Gruppen, bei ganz viel eigener Aktivität erwarten wir, dass sie angesprochen werden. Dafür braucht es Beter für diese Woche und für die jungen Leute. Es braucht auch noch Leute, die sich um das leibliche Wohl kümmern. Lasst uns doch gemeinsam dafür fiebern, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Und offen sein für neue Ideen, für Gaben von Gemeindegliedern, die in Königshofen das Reich Gottes bauen. So hat es die Gemeinde hier nach ihrer Gründung ja oft ausgesprochen. Königshofen, das ist Königsland. Wir nehmen das Wohngebiet als Land des Königs Jesus in Anspruch. So, dass Menschen erkennen, Gott ist hier, er spricht mich an, meine Antwort ist gefragt. Amen.